Jetzt haben wir es. Guten Morgen. Es ist ein sehr schönes Lied, was wir gesungen haben. Danke, Lobpreisteam. Das Lied bedeutet mir sehr viel. Die Kraft in diesem Namen. So wunderbar. Hey, ich gratuliere, es funktioniert mit dem PowerPoint. Super. Ich habe ein altes Programm, 19 Jahre alt, und ihr habt es hingekriegt. Super, super. Genau. Ich habe eine Predigtreihe aus meinen Erfahrungen vom Pilgerweg entwickelt. Das erste Thema habe ich letztes Mal hier vorgetragen. Kleine Schritte bringen uns zum Ziel. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Und heute ist das zweite Thema, Umwege. Umwege sind manchmal Gottes Wege. Und ich möchte mit einem Wort aus Psalm 68 beginnen, Vers 5. Singet Gott, lob singet seinen Namen. Haben wir jetzt gerade gemacht. Passt schon. Macht Bahn dem, der durch die Wüste einherfährt. Durch die Wüste. Also nicht durch Paradies oder durch das Land, das mit Milch und Honig fließt, sondern unser Gott bahnt seinen Weg durch die Wüste. Er heißt Herr. Freut euch vor ihm, auch wenn der Weg durch die Wüste geht. In meinem Lebens- und Glaubenserfahrung habe ich festgestellt, dass Gott selten den einfachen Weg wählt. Er bahnt seinen Weg durch die Wüste, durchs Feuer, durchs Wasser, durch den Wirbelsturm. Ja, Gott bahnt sogar seinen Weg durch den Tod. Das haben wir gerade am Karfreitag in Ostern gefeiert. Diesen Weg der Erlösung bahnte Gott durch den Tod seines eigenen Sohnes und durch die Auferstehung. Und warum tut Gott das? Weil er Gott ist. Weil er der Gott der Auferstehung ist. Und im Angesicht des Todes offenbart Gott seine Kraft und Gnade der Auferstehung. Er ist der einzige Gott, der eine Kreuzigung nehmen und daraus eine Auferstehung hervorbringen kann. Wenn wir meinen, wir sind am Ende, da fängt Gott erst an. Mit unserem Gott gibt es immer einen neuen Anfang. Immer einen Morgen, immer Hoffnung. Dieser Gott kann wirklich alles zum Besten dienen lassen. Und das tut er auch, wenn wir ihn lieben und wenn wir ihm vertrauen. Und durch Umwege, die wir im Leben nehmen, kann dieser Gott uns dennoch zum Ziel führen. Wir haben hier im PowerPoint eine Landkarte. Das zeigt ein Bruchteil von meinem Weg im letzten Jahr von Tallinn bis Bayern hier, als ich in Bayerisches Wald hineinkam. Und diese Landkarte, es sieht so aus, als ob man einen Teller Spaghetti umkippte und in alle Richtungen liegen jetzt diese Nudeln und da muss man seinen Weg finden. Für mich war es der Weg von der Grenze von Tschechei, Bayerischer Wald, an dem Fluss Regen, diese blaue Linie hier über Zwiesel nach Regen, nach Dengendorf, von Dengendorf an die Isar, an Landshut vorbei bis mir nach Hause, Buch am Elbach. Als ich in Regen kam, ging ich dann in diese Richtung über die Berge. Und wiederum waren viele verschiedene Wanderwege. Und so ist es mit Gottes Wille, Manchmal meinen wir, es gibt nur einen bestimmten Weg. Und wehe mir, wenn ich diesen einen bestimmten Weg nicht finde, dann ist mein Leben mehr oder weniger unglücklich für den Rest meines Lebenswegs. Aber ich habe festgestellt, dass Gott sehr großzügig ist. Er gibt uns auch einen freien Willen, dass wir uns entscheiden dürfen. Und manchmal ist wirklich ein Vielfalt von Möglichkeiten. Und unser Vater ist da, dass wir ihn um Weisheit bitten, dass er uns begleitet und leitet als gute Hirte durch Prinzipien in seinem Wort, durch seinen Geist, dass wir gute Entscheidungen treffen. Aber so wie es manchmal auf dem Wanderweg ist, auf einmal gibt es eine Sperre. So war es an dem Tag, als ich über die Berge gingen, kam ein Tal an, wollte in eine gewisse Richtung gehen und dann waren sie dabei, eine Straße zu teeren. Und rechts und links war nicht möglich, vorbeizulaufen. Da müsste ich denn von diesen einen Spaghetti-Nudeln mit Tomatensauce einen anderen Weg suchen und finden. Und ich bin ans Ziel angekommen. Und so ist es im Leben. Manchmal sind wir gut unterwegs und dann auf einmal aus verschiedenen Gründen gibt's eine Veränderung, einen Umweg. Und wisst ihr was? Jesus geht mit uns diesen Weg. Umwege sind oft seine Wege. Und das lernt man als Pilger auf den Weg. Dieser Spruch von Sprüche 16, Vers 9 ist wirklich wahr. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg. Und für jede Pilgerreise brauche ich mindestens 2 Monate intensive Arbeit, um den Weg vorzubereiten. Wie lange soll die Etappe sein? Wo kann ich schlafen? Wo finde ich Platz zum Essen oder Ressourcen für Essen und Wasser? Alle diese Dinge. Also eine sehr intensive Arbeit. Und der Mensch erdenkt sich seinen Weg. Aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Ich werde es nicht vergessen. Am 15. August 2023 auf meinem Weg von Bayern bis Santiago de Compostela in Spanien ging ich von der Herberge morgen früh und zum Frühstück hatte ich ein wunderbares Gespräch mit einem jungen Ehepaar. Und sie waren früher fertig als ich, eine halbe Stunde Vorsprung, das ist 2,5-3 Kilometer Vorsprung beim Gehen. Und ich wollte unbedingt sie nachholen. Ich wollte unbedingt, dass dieses Gespräch sich fortsetzt. Und ich war motiviert. Ich war echt herausgefordert, einen guten, schnellen Schritt einzulegen. War dann unterwegs nach Montfaucon-en-Vaulay. Da ist hier ein Bildnis von dem heiligen Jakobus, findet man überall auf diesem Pilgerweg. Ein schöner Tag. Und da an einer Stelle kamen etliche Wanderwege zusammen und dann an einer anderen Stelle ging ein Weg rechts, dann links und dann geradeaus. Und ich habe das Schild für den Jakobsweg fehlgedeutet. Ich bin rechts abgebogen, wo ich geradeaus hätte gehen sollen. Nach etwa 20 Minuten merkte ich, Mensch, ich sehe kein Jakobswegschild mehr. Und dann habe ich auf mein Hacking abgeschaut. Ach du Liebe, ich habe die Kreuzung verpasst. Was mache ich jetzt? Ich bin einer, der ungern zurückkehrt. Und so habe ich dann einen anderen Weg gesucht, was dann so in diese Richtung ging, wo ich wieder zu meinem Weg hinkommen würde. Es war ein Umweg von etwa einer Stunde, ein Berg auf, ein Berg ab und dann wieder hinauf. Und ich war unglücklich. Ich sagte, Herr, wir machen das jetzt doch zusammen, oder? Und du möchtest ja, dass das Gespräch fortgesetzt wird, oder? Das ist ja mehr dein Anliegen als mein Anliegen. Und jetzt meine ganze Energie vom Frühstück verbaut, meine Zeitplanung im Eimer und ich war sehr unglücklich. Und da kam ich in diese Ortschaft hinein, eine kleine Ortschaft. Ich tröstete mich, denn ich wüsste, da ist eine Pizzeria. Da kann ich meine Lieblingspizza bestellen, vielleicht mit Spinat und scharfe Salami. Ich hatte so diese Vision mir vorgestellt. Ah, jetzt. Denn ich kam ja etwa um 2 Uhr nachmittags an, ausgehungert. Da war kein Mensch auf der Straße. Alles war zu. Es war ja der 15. August. Maria Himmelfahrt. In starken katholischen Gebieten in Frankreich. Das Lebensmittelgeschäft war zu. Ich war jetzt sehr unglücklich. Ich ging durch die Stadt mit knurrendem Magen, kam zu einer Kreuzung, schaute links, und dort war eine Kirche mit einer geöffneten Tür. Und da war ein Hauch vom Himmel, was in meinen geistlichen Uhr hineinblies. Geh dorthin. Ich überlegte, ja, warum nicht? Alles andere ist zu. Und ich habe mich echt gefreut. Da war kein Mensch. Echt, da war kein Mensch da drin. Und wenn das der Fall ist auf meinem Pilgerweg, ich habe die Freiheit, mein Pilgerlied zu singen. Und habe aus tiefstem Herzen, aus tiefstem Geist Gott angebetet und gelobt im Geist und in der Wahrheit. Und irgendwann merkte ich, wie da ein Schatten in der Tür zu der Kirche erschien. Und dann schaute ich nach hinten und dann verschwand dieser Schatten. Als ich fertig war, ich habe für die Ortschaft gebetet und alles, ging ich hinaus und stellte fest, dieser Schatten war ein junger Franzose. Auch einer, der mit Rucksack unterwegs war. Und zwar zu diesem Zeitpunkt 1400 Kilometer. Ging er durch Frankreich hin und her hindurch, aber jetzt unterwegs nach Hause zu sich in Lyon. Er ging vom Westen nach Osten, ich kam vom Osten nach Westen. Und gerade in dem Augenblick an dieser Kirche kreuzten unsere Wege. Und wir kamen ins Gespräch. Ich habe ihm erzählt, ich bin ja auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Ich zelebriere 50 Jahre mit Jesus im Leben unterwegs zu sein. Und viele Leute, die auf dem Pilgerweg sind, auf den Wanderwegen sind, die so lange laufen, haben auch irgendwie einen geistigen Grund dafür. Und so fragte ich ihn, hast du auch irgendwie eine spirituelle Bedeutung zu deinem Weg jetzt hier? Und er sagte, nein, ich bin religiös großgezogen. Meine Eltern waren Atheisten. Er sprach sehr gut Englisch. Und dann sagte er das. But I have questions. Ich habe aber Fragen. Und er sagte, ich lese gerade jetzt 2 religiöse Bücher. Und dann hat er sie aus einem Rucksack herausgeholt. Ich war jetzt gespannt. Das erste war das Markus-Evangelium, nein, das Lukas-Evangelium auf Französisch. Das zweite war ein kleines Buch über das Leben von Mutter Theresia. Und dann sagte ich, Ulysses. Und ich sagte, Ulysses, was ist denn deine Frage? Vielleicht kann ich dir helfen. Ich bin Pastor. Und das war seine Frage. Ich verstehe nicht, warum Jesus am Kreuz sterben müsste. Warum? Was für eine wunderbare Frage. Und so habe ich ihn erklärt, dass Gott uns als Licht gestellt, in seinem Ebenbild geschaffen hat. Durch unseren freien Willen trafen wir Entscheidungen, die uns von Gottes Gegenwart und Licht entfernten. Wir gerieten in Finsternis, auch in der Seele. Und das trennte uns von Gott. Und die einzige Lösung war, dass Gott selbst als Licht in diese Welt hineinkam, in Christus. Und am Kreuz nahm er die Finsternis auf sich und zerbrach diese Macht unserer Sünde. Und durch die Auferstehung verspricht er uns ewiges Leben. Und wenn wir Ja zu ihm sagen, dann zündet er das Licht in unsere Seele wieder an. Und so haben wir Gemeinschaft wieder mit Gott. Von seinem Geist, mit unserem Geist, sein Licht, wie wir Licht sind. Und ich fragte ihn, Ulysses, willst du auch Ja zu Jesus sagen? Und er sagte ja. Und wir beteten zusammen. Und hinterher ging er weiter nach Westen und nicht nach Osten. Ich habe mich bei Gott entschuldigt. Ich sagte, Herr, meine Agenda ist nicht immer deine, aber deine ist wie meine sein soll. Vergib mir, dass ich mich so geärgert hatte. Denn ohne diesen Umweg wäre unser Wege nicht gekreuzt. Wenn es nicht Maria Himmelfahrt gewesen wäre, wäre ich in der Pizzeria beim Pizzaessen gewesen und hätte dieses Gespräch nicht gehabt. Und da ging ich dann weiter, etwa 10, 15 Kilometer mit leerem Magen zum Abend, wo ich dann Redner bei einer Familie Gottesdienst war in Frankreich. Und zum Abendessen haben sie mir eine doppelte Portion gegeben. Da habe ich gelernt, dass Umwege auch Gottes Wege sein können. Wenn wir ihm vertrauen und sagen, okay, das ist nicht gerade, was ich mir vorstellte, aber was hast du jetzt vor? Was machst du jetzt daraus? Manchmal adjustiert Gott unsere Zeitplanung durch Umwege. Wie vorhin, aber auch wie bei Mose. In Apostelgeschichte 7,25 lesen wir, Mose meinte aber, seine Brüder sollten es verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe. Aber sie verstanden es nicht. Ich will nicht die Zeit nehmen, um die ganze Geschichte von Mose darzustellen. Aber praktisch als Flüchtlingskind wurde er von der Tochter von Pharao als eigenes Kind aufgenommen, so erzogen. Und irgendwie und irgendwann merkte er seine Identität als Hebräer und merkte, dass seine Mitmenschen versklavt waren und entdeckte in ihm, in sich selbst, eine Berufung. Für eine Zeit wie diese hat Gott ihn berufen. Und durch alle diese Umstände hat Gott das beabsichtigt. Und dann wollte er handeln. Nach seinem Verstand, in eigener Macht, hat dadurch ein Ägypter umgebracht, war jetzt nicht mehr sozusagen als Sohn Pharaos anerkannt, sondern als Verbrecher. Hat die Flucht gesucht. Jahrelang in der Wüste lebte er, etwa 40 Jahre. Sein Berufung abgehakt. Das war es. Mein Leben verbaut. Ich habe nicht die richtige Kurve gefunden. Viele von uns gehen manchmal durch solche Wege. Und dann begegnete Gott ihm. Jetzt war es der richtige Zeitpunkt. Mose nahm richtig seine Berufung wahr, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt. Und Mose war noch nicht so weit für die Aufgabe. Er müsse erstmal Demut lernen. Ich stelle mir vor, 40 Jahre Schafe in der Wüste zu hüten, das ist ziemlich demütig, oder? Er müsste lernen, dass es nicht durch menschliche Macht oder Stärke geschehen würde, sondern durch die Kraft und Wirkung von Gottes guten Geist. Das ist übrigens bei jeder Berufung so. Dass wir merken, es liegt nicht an mir, sondern es kommt vom Himmel. Gott befähigt. Gott bahnt den Weg. Es ist Gottes Geist innen durch uns. So offenbart der Herr seiner Herrlichkeit. Manchmal adjustiert Gott die Zeitplanung durch Umwege, damit er am Ende noch mehr verherrlicht wird. Ich denke daran, wie Jesus unterwegs mit Jairus war. Jairus war Synagogvorsteher und seine Tochter lag in den letzten Zügen. Keine Hoffnung mehr. Und dann hörte er, dass Jesus da kommt. Und er lief zu ihm hin. Herr, Herr, komm, erbarme dich unser, komm zu meiner Tochter. Und da war ein Keim der Hoffnung in der Seele von Jairus. Denn Jesus willigte ein. Sie waren unterwegs zum Haus von Jairus. Denn auf einmal blieb Jesus stehen. Und fragte sehr laut, wer hat mich berührt? Seine Jungen sagten, was meinst du, Jesus? Das sind so viele Leute um dich herum. Viele Leute berühren dich. Aber da war eine Person, die hat mich berührt. Und ich stelle mir vor, wie Jesus mit dem Kopf nach unten schaute, mit Lächeln an seinem Mund diese Frau anschaute. Und sie merkte, sie ist ertappt. Seit 12 Jahren diese Blutung ohne aufzuhören geschwächt. Unrein in der Gesellschaft. Sie dürften eigentlich keinen Umgang mit anderen Menschen haben. Ihr ganzes Haben gut für die Ärzte eingesetzt, aber nichts hat ihr geholfen. Irgendwann hörte sie von Jesus. In ihr wuchs dieser Wunsch, wenn ich nur zu Jesus hinkommen könnte. Und an diesem Tag nahm sie wahr, Jesus ist da in der Nähe. Und sie machte sich auf, ganz heimlich, ganz geheim. Und sie dachte, wenn ich nur vielleicht etwas, den Saum seinem Gewand berühren könnte, das genügt mir. Und sie tat das. Und diese heilende Gnadenkraft von Jesus ging in sie hinein. Und sie wurde sofort gesund. Das spürte sie. Und das Evangelium sagt, sie kam und fiel vor Jesus nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Jesus, damals vor 12 Jahren fing es an und ich ging zu dem Arzt und zu dem Arzt und die ganze Geschichte erzählte sie 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten. Eine kostspielige Unterbrechung im Sinne von Jairus. Er dachte, wann wird diese Frau endlich aufhören? Und dann kam sein Diener kopfschüttelnd zu ihm durch die Menschenmenge. Da rührte ihm wirklich das Herz in die Sandalen. So nah daran. So nah daran, dass das Wunder geschehen könnte. Dass Jesus zu mir nach Hause kam. So nah daran. Ich liebe es, wie Markus das berichtet, Markus 5, 36, da heißt es, Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Wenn du beim Arzt bist, und du hörst eine Diagnose. Jesus hört mit. Wenn dein Chef bittet dich um ein Gespräch und teilt dir mit, dass deine Arbeitsstelle nicht mehr benötigt wird. Jesus hört mit an. Wenn du einen Anruf von der Lehrkraft der Schule bekommst, sie wollen mit dir über dein Kind sprechen. Jesus hört mit an. Wenn da ein Streit ist und du zu Unrecht beschuldigt wirst und angeklagt wirst, Da ist einer, der zuhört und weiß Bescheid. Wenn wir Nachrichten hören, wenn Politiker Dinge in der Welt hinausposaunieren, die uns beängstigen, die unser Leben beeinträchtigen. Jesus weiß Bescheid. Er hört mit an. Und Jesus sagte zu dem Vorsteher, und er sagt zu uns, fürchte dich nicht, glaube nur. Und Jesus war völlig relaxed. Nicht der Zeitdruck, nicht die Erwartung von Menschen, nicht die Umstände bestimmten seine Agenda, sondern das, was dem Willen des Vaters entsprach und ihn ehrte. Und ich frage euch, was denkt ihr? Welches Wunder war größer? Das, was hätte durch die Heilung geschehen sollen? Oder das, was durch die Auferstehung geschah? Welches Wunder war größer? Wir Menschen, wir wollen immer das Wunder der Heilung sehen. Und wir setzen alles darauf, dass es geschieht. Aber Gott setzt alles darauf, dass wir auferstehen, wo der Tod nicht mehr sein wird, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Vom Garten Eden, Sündenfall, ganze Heilsgeschichte im Alten Testament bis zum Kreuz und Auferstehung. Gott hat alles darauf gesetzt, dass wir auferstehen werden. Das ist das größte Wunder. Und das ist gewährleistet durch Jesus. Das ist uns geschenkt worden. Garantiert durch seine eigene Auferstehung. Was für ein Umweg, oder? Garten Eden, Sündenfall, Kreuz, Auferstehung. Unsere eigene Geburt als Mensch, unsere Hinwendung zum Glauben, diese Wiedergeburt, dieses Leben hier auf Erde, die unser Sterben und Auferstehung, neue Himmel, neue Erde. Und endlich ist das, was Gott von Grundlegung der Welt beabsichtigt, vollendet. Was für ein Umweg. Aber Gott kommt zum Zug. Und es wählt selten den einfachsten Weg. Weil er Gott ist. Das kann er. Manchmal justiert Gott unsere Zeitplanung durch Umwege. Ich zeige euch ein Bild hier von einer jungen Frau, 17 Jahre alt, aus Litauen. An dem Tag habe ich mich wieder geirrt. Wieder eine Kreuzung. Da war kein Jakobsschild da und ging verirrt geradeaus 3 Kilometer. Müsste dann 3 Kilometer zu Lug laufen, weil es keine Querverbindung mehr gab. Über eine Stunde, verkehrte Richtung, ungemütliches Wetter. Wiederum war ich sehr ungemütlich in meinem Gemüt. Wiederum Frühstücksenergie verbraucht. Und unterwegs gab es ein paar andere Unterbrechungen. Ich will nicht alle Details sagen und erklären. Aber dann war ich wieder unterwegs. Es hat mal geregnet, mal nicht und mal und wieder. Und dann auf einmal kam dieses Mädel an mich vorbei. Ich schaute sie an, sie schaute mich an. Und aus irgendeinem Grund sagte ich, hallo, how are you, auf Englisch. Und sie antwortete auf Englisch. Und sie hatte diese Kopfhörer auf ihren Ohren. Und dann sagte ich sehr laut, do you speak English? Und sie machte so. Das Ohr war frei. Das war ein Zeichen vom Himmel. Gott beabsichtigt hier ein Gespräch. Und wir kamen so ins Gespräch auf Englisch. Sie hatte dann viele Fragen, was ich tue, wo wohin ich unterwegs bin, und die normalen Fragen dann, so ein alter Mann mit Rucksack auf ein Niemandspfad und so weiter. Und erklärte, ich laufe mit Jesus. Ich bin mit ihm unterwegs. Ob sie auch mit Jesus im Leben unterwegs sei. Ihre Antwort war, I try to pray sometimes, but it's very difficult. Ich versuche zu beten immer wieder, aber ich finde es schwer, in Verbindung zu Gott zu kommen. Und dann dürfte ich ihr erklären, wie das geschieht, dass Gott nicht unser Ritus sucht, sondern unser Herz. Er will Beziehung. Und wie das ist, dass wir in Beziehung zu Gott hineintreten durch Jesus. In dem Augenblick fing es an, kräftig zu regnen. Gerade bei dem allen wichtigsten Punkt im Gespräch, und ich schaute Richtung Himmel, ich sagte, Gott, das kann nicht wahr werden. Ist das jetzt das Ende vom Gespräch? Und Gottes Zeuge, da hörte der Regen auf. Ich konnte das Gespräch weiter fortsetzen und sie fragen, willst du auch Ja zu Jesus sagen? Auch sie sagte Ja. Und wir beteten. Und während wir beteten, riss der Himmel auf, die Sonne schien, wie hier in diesem Bild, ein wunderschöner Tag vom Rest des Tages. Dann kamen wir zu dem Ort, sie müsste dann links an diese Stelle gehen. Ich ging dann rechts. Sie war so glücklich. Sie sagte, ich kann es nicht fassen. Ich bin unterwegs durch diesen Waldweg, den ich öfters gehe. Und jetzt dieses Gespräch. Und jetzt diese Begegnung mit Gott. Sie war glücklich. Gott adjustiert unsere Zeitplanung durch Umwege. Und manchmal adjustiert er auch unser Vorhaben durch Umwege. Paulus und sein Ministry-Team, sie wollten unbedingt in Provinz Asien dienen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 8. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie nach Mysien und kamen hinab nach Troas. Da hat Paulus dann den Traum von dem Mann aus Mazedonien, komm bitte her, hilf uns. Und so zog Paulus mit seinem Team nach Mazedonien. So kam das Evangelium nach Griechenland und nach Europa. Und man kann die Frage stellen, was war mit dem Provinz Asien? Es war nicht die Zeit. Gott hat diese Gende geändert. Manche von uns, wir würden dann in der Autorität unseres Glaubens das widerstehen und alle die Mächte in der unsichtbaren Welt befehlen, hau ab, hau ab, und hier wollen wir mit Kopf durchbrechen. Aber es war nicht die Zeit, es war nicht das Agenda von Gott. Hier nach Mazedonien. Später kam Paulus im Team nach Mazedonien, die Gemeinde zu Ephesus, die sieben Gemeinden von Offenbarung kommen alle aus dieser Ecke. Gott hat eine Bestimmung für diese Region gehabt, aber jetzt noch nicht. Jetzt war Mazedonien daran. Jetzt war diese Lydia auf der Wartestelle reif für die Ernte. Gott beurteilt Dinge anders als wir. Und es ist wichtig, dass wir lernen, er ist der Herr. Sein Wille so geschehen, sein Reich so kommen. Bei meinem letzten Pilgerweg habe ich mein Zelt dabei gehabt und es hat so oft geregnet. Ich müsste andere Unterbringungsmöglichkeiten suchen und finden, denn es ist nicht gut, wenn man im Regen diesen Zelt aufbaut, im Regen wieder abbaut und nass ins Bett geht und nass aufsteht. Das ist nicht schön. Als ich über die Grenze von Polen nach Deutschland kam, in Görlitz, traf ich die Entscheidung, mein Zelt nach Hause zurückzuschicken. Das war Erlösung. Mein Gepäck war auf einem Schlag 4 Kilo weniger, mit Zelt und Zubehör und einige anderes. Das war Erleichterung. Aber da muss ich dann meinen Wanderweg ein bisschen ändern, vor allem am Zielort, mal hier, mal da. Statt auf einen Zeltplatz hinzulaufen, muss ich eine Herberge finden. Und so war es in der Tschechei. Am letzten Tag, bei der letzten Etappe in Tschechei, durch diese Veränderung, war ich weiter vorne an der Route, wie ursprünglich es der Fall gewesen wäre. Es war auch ein interessanter Tag mit Wind bewogt, bergauf, bayerischer Wald auf der tschechischen Seite, böhmischer Wald, und kam Richtung Mittag oben auf einen Berg, ungemütlich, und ich sagte zu mir, auf der anderen Seite im Tal, da machst du eine Mittagpause. Ich kam über die Kante und auf einmal brach die Sonne durch. Und ich drehte mich um. Das ist dann das nächste Bild. Wenn es kommt. Genau, nächstes, ja. Ihr seht so ein kleiner Wetterschutz, da war ein Tisch da. Und ich drehte mich um, vorher habe ich es nicht gemerkt. Und da war das da. Einladend, und die Sonne schien direkt dort hinein, warm, angenehm. Und dann sagte er, hier mache ich meine Pause mit schönem Blick. Und während ich mein Mittagessen machte, kam diese junge Frau vorbei, Michaele, und ich begrüßte sie, ich sagte, Dobre dan, auf Tschechisch, sie antwortete, Dobre dan, und fing an mit mir auf Tschechisch zu reden. Und ich sagte, excuse me, I only speak English. Und sie antwortete, I speak English too. I was in London for 3 years. Und dann wusste ich, Gott will, dass sie ins Gespräch kommen. Die Frage wieder, was magst du, wohin? Und ich meine Antwort, Pilger mit Jesus und so weiter. Und dann die Frage, bist du auch mit Jesus unterwegs? Hast du mal Ja zu Jesus gesagt? Ihre Antwort, ich gehöre zu der Kirche. Ich glaube daran, aber ich bin unzufrieden. Sie konnte nicht sagen, ich habe schon Ja zu Jesus gesagt. Ich fragte, willst du das tun? Ja, wie geschieht das? Was bedeutet das? Und ich erklärte es ihr, und sie betete dann und sagte Ja zu Jesus. Und wiederum hinterher, sie sagte, ich begreife es nicht. So oft laufe ich hier vorbei, da ist nie eine Person hier. Und auf einmal bist du da wie ein Gestalt aus dem Himmel, der mir den Weg zum Gott erklärt. Manchmal justiert Gott unser Vorhaben durch Umwege. Manchmal bewirken Umwege Standhaftigkeit und Resilienz in uns. Haben wir bei Moses gesehen. Josef verkauft von seinem Bruder in die Sklaverei. Er landete im Gefängnis. Ein junger Mann, der Berufung hatte als Teenager, göttliche Visionen über seine Zukunft wahrgenommen. Und jetzt sitzt er im Gefängnis. Ein Umweg, oder? Ungeheuer, wie sein Bruder ihn in die Sklaverei verkaufte. Was für eine tiefe Verletzung. Aber nur so konnte sein Volk später am Leben erhalten werden. Und da hat Josef gelernt, auch im Gefängnis ist Gott da. Denn wir lesen immer wieder im biblischen Text, und Gott war bei ihm auf diesem Umweg. Wir sehen es auch bei David, verjagt als Verbrecher, wiederum ein junger Mann, gesalbt als König, jetzt verbannt von seinem Land. Wie soll das gut gehen? Aber Gott war mit David auf seinem Unweg. Und der Rest ist Geschichte. Heilsgeschichte bis Christus hin. Daniel, als Kind, Flüchtling, Kind, gefangen, nach Babel hingeschleppt. Aber doch irgendwie ein Gottesglauben in sich, dass er mit seinen drei Freunden diese Entscheidung traf. Wir machen keinen Kompromiss. Wir bleiben unserem Gott treu, egal was war, egal was jetzt ist. wir wissen, unser Gott liebt. Und aus diesen drei, vor allem aus David, ist diese prophetische Berufung entstanden. Resilienz in der Anfechtung. Beharrlichkeit auf dem Umweg. Gott ist da. Dann nächstes Bild. Dinge geschehen auf einem Pilgerweg. Auf deinem Hiking-App siehst du dieses Bild von einem Campingplatz und es ist nicht mehr da. Oder es ist nur privat und du darfst nicht rein. Du siehst, hier ist ein Geschäft, da kannst du einkaufen gehen, etwas für den Weg am Proviant holen und es ist zu. Dieser Café hat dich gemacht, nicht mehr auf. Du bist auf dem Weg, der Weg ist gesperrt. Und ich wüsste, ich kann dann vielleicht über den Fluss, über die Fußbrücke gehen. Sie ist gesperrt. Bin trotzdem gegangen. Ich habe Gott gefragt, ob ich das tun sollte. Auf der anderen Seite war Bahngleis. Ich müsste 4-5 Kilometer auf einem Bahngleis zu Fuß gehen. Ich müsste 2 Züge ausweichen. Es war nicht lustig. Aber Gott war dabei. Dinge geschehen. Dinge geschehen. Und das bewirkt Standhaftigkeit und Resilienz. Und das ist, wo du lernst, wie nah Gott ist. Er ist da. Er weiß Bescheid. Du hast deine Agenda und Gott hat seine. Und die Frage, die ich jetzt mir stelle in so einer Situation ist, Gott, was beabsichtigst du jetzt? Was willst du in mir oder durch mich bewirken? Und die Herausforderung ist es, Gelassenheit zu finden, in der Gegenwart, in der Liebe, in der Gnade und Güte Gottes zu finden. Das ist die Herausforderung. Dinge geschehen im Leben. Die Geschichte von Ruth. Wir wissen, Naomi im Buch Ruth zog aus Israel, zog aus Juda, aus Gebiet von Bethlehem, kam nach Moabiteland wegen einer Dürre mit ihrem Mann, mit ihren 2 Söhnen. Die Söhne heiraten dann da, sie macht ein neues Leben da und dann Schicksal schlug ein. Der Ehemann starb, die 2 Söhne starben. Naomi sagte, was habe ich noch zu hoffen? Zog wieder zurück, die 2 Schwiegertochter mit ihr. Sie sagten, hey, geh wieder zurück zu eurem Land, zu eurem Gott, zu eurem Volk, zu eurem Art zum Leben. Bei mir ist nichts mehr zu finden, keine Hoffnung mehr. Aber Ruth, sie sagte, wo du hingehst, da gehe ich hin. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Sie hat trotzdem irgendwie was in Naomi wahrgenommen, was für sie bedeutend war. Und wir wissen, sie kam nach Bethlehem. Ruth lernte Boas kennen, eine Liebesgeschichte vom Feinsten im Alten Testament. Durch diese Ehe wurde Obed geboren. Der Vater von Isai, der Vater von David. Dieses Bild vom König, diese Verheißung, durch David kommt der Messias. Und so ist Jesus Sohn David geworden. So ein Schmerz, so ein Verlust. Naomi hat die Welt nicht mehr verstehen können. Aber Gott war mit ihr auf diesem Umweg, auf diesem Weg der Enttäuschung mit Schmerz verbunden. Und es wurde zu einem Weg, ein wichtiger Weg in der Heilsgeschichte. Und jetzt der Schlussgedanke. Falls jemand eingeschlafen ist, jetzt wach sein, das ist das Allerwichtigste jetzt hier, dieser Punkt, diese paar Sätze. Die zugrunde liegende Frage ist diese. Ist Gott gut, auch wenn mir Schlechtes widerfährt? Kann ich Gott mit diesem Zustand, mit diesem Schicksal, mit dieser Enttäuschung, mit diesem Schmerz vertrauen? Kann ich das meinen Gott abgeben, dass ich ihm, auf Englisch sage ich so, I give him my pieces and he gives me his peace. Ist dieser Gott der Auferstehung, der auf dem Thron sitzt und sagt, siehe, ich mache alles neu. Umwege sind auch Gottes Wege, wenn du ihm vertraust und das ihm abgibst, dass sein Wille in allem und trotz allem geschieht. Er kann das. Aus einer Kreuzigung, wir haben gedacht, es ist der Erlöser und jetzt ist er tot. Und jetzt hören wir, dass irgendwie sein Grab leer ist und wir wissen nicht. Wir haben gedacht, aus einer Kreuzigung kann Gott eine Auferstehung hervorbringen, auch in deinem Leben, auch bei euch als Gemeinde. Das ist unser Gott. Amen. Wir wollen beten. Vater, wir sind so erfüllt mit dieser Botschaft vom Ostern. Jesus, er nahm den Schlag auf sich für uns. Diesen Todesschlag, dieses Todesgift nahm er in sich für uns. Und er lebt. Er ist auferstanden. Er lebt in uns. Und wenn dieser Geist, der Christus von den Tod auferweckt hat, auch in uns wohnt, wird dieser selbe Geist uns erquicken und stärken. Für unser Leben jetzt in der Nachfolge mit dir, Herr. Du rüstest uns mit deinem Geist zu, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch deinen Geist. Dein Wille ist gut, dein Weg ist gerade, dein Wort ist Wahrheit. Du guter Begleiter, hilf uns in dieser Landkarte von unseres Lebens, deinen Weg zu finden, zu gehen. Mit Mut, Glaubensmut. Und wir meinen, wir haben die Kurve übersehen oder es ist gesperrt oder irgendwas lenkt ab, dass wir das dir anvertrauen und wissen, du bist Gott, du sitzt auf dem Thron, du bahnst deinen Weg durch die Wüste, durchs Wasser, durchs Feuer, durchs Wirbelwind. Das tust du mit uns. Herr, wir preisen dich, weil du das tun kannst. Du bist gut und du bist Gott. Und ich will jetzt für Menschen beten. Ist da ein Wirbelsturm in deinem Gemüt, in deiner Seele? Ist da eine Wüste in deinem Herzen? Hast du das Gefühl, dass du ertrinkst durch Umstände im Leben? Fasse Mut. Jesus ist das Fels, auf dem du stehst. Er bringt dich durch und nicht um. Brauchst du Mut heute Morgen? Vielleicht in diesem Moment als Antwort kannst du deine Hand Richtung Himmel erheben, verbunden mit deinem Herzen. Manchmal stillt Gott den Sturm, manchmal stillt er das Herz. Dass Friede hineinkehrt. Gott, du siehst die Hände. Du weißt um die Umstände. Wir wollen abgeben. Es zerdrückt uns. Du kannst das tragen, Herr. Wir geben es dir ab. Ganz bewusst. Und dafür schenkst du uns deinen Frieden und deine Gnade. Und jetzt nehmen wir diesen Frieden an und diese Gnade an, kannst du auch so buchstäblich mit deiner Hand das in Empfang nehmen und in dein Herz hineinpressen. Gnade vom Himmel. Friede vom Himmel für dich. Danke, Jesus. Amen.